Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit reinhörst in diese neue Folge. Wir wollen uns heute Gedanken machen über Atheismus, über Sinn, über Hoffnung. Und dazu haben wir wie immer einen Experten mit dabei, und zwar Professor Dr. Michael Herbst. Herr Herbst, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne. Guten Abend zusammen oder guten Tag zusammen.
Ja, wann auch immer man jetzt reinhört. Bevor wir jetzt so ganz, ganz intensiv einsteigen, Herr Herbst, es hat sich etabliert, dass wir mit Ihnen erstmal das Fußballerische abklappern. Das sollten wir auch in dieser Folge nicht umschiffen. Und wenn wir über Sinn, Sorgen und Hoffnung reden, Herr Herbst, dann bietet sich das einfach an, dass man das in Zusammenhang bringt mit Ihrer Bremen-Fanschaft und auch die anderen Vereine, die da irgendwie noch in Ihrem Herzen mit verbandelt sind. Wie bringen Sie Lebenssinn, Hoffnung, Sorgen mit Fußball in Verbindung?
Na, wenn man es mit dem SV Werder hält, dann hat man von allem etwas. Meistens allerdings tatsächlich Kummer. Das ist dann noch eine weitere Emotion, die man dazu packen kann. Wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie sich gerade eine 0-3 Niederlage zu Hause gegen Stuttgart abgeholt haben. Und das ist manchmal tatsächlich nicht ganz einfach, wenn man wirklich Fan ist. Und also Nicht-Fans verstehen das immer nicht. Aber es ist wirklich so, wie jener berühmte englische Fußballer sagte, die Menschen denken, es ginge bei Fußball um Leben oder Tod. Das ist natürlich vollkommener Unfug. Es ist viel schlimmer. Und von daher, ich hoffe immer noch, dass der SV Werder nochmal es schafft in die Europaränge und dass sie sich stabilisieren. Ist eigentlich eine tolle Mannschaft.
Es gibt ja manchmal so die Idee, würden Sie sagen, das funktioniert, dass man sich sagt, also ich halte es ganz eng mit meinem Fußballverein, wenn der gerade erfolgreich ist. Und wenn der gerade nicht erfolgreich ist, dann grenze ich mich einfach ab und lasse es beiseite. Dann ist es mir egal. Geht das?
Also mir ist das nicht gegeben, muss ich einfach sagen. Das schaffe ich nicht, nein. Ich ärgere mich dann tüchtig hier im Haus. Wir gucken dann, mein 10-jähriger Enkel und meine Frau und ich gucken häufig zusammen. Und wenn es dann nicht so gut läuft, ducken die sich schon mal, weil dann haue ich auch schon mal etwas kräftiger aufs Sofa. Aber dann sozusagen meine Treue aufgeben und irgendwie sagen, der Verein interessiert mich nicht, das kann ich nicht. Also auch als Werder mal abgestiegen ist, war für mich klar, das geht jetzt weiter. Das schwierigste Spiel im Jahr ist immer Werder gegen Dortmund. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Bin ich echt emotional überfordert.
Und jetzt komme ich, Herr Herbst, und das wissen Sie ja noch gar nicht. Ne? Ich muss mich als Schalke-Fan auch noch outen. Jetzt haben wir gleich, ne, wenn Sie den Podcast beenden wollen.
Das ist ein schweres Schicksal.
Ja, ja. Wenn Sie sagen, okay, jetzt beende ich das hier an der Stelle, habe ich dafür Verständnis. Nein, wir machen weiter und bleiben ernsthaft. Herbst, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Sinn, Sorgen und Hoffnung sind unsere großen Themen. Und wenn wir mal, wie gesagt, mal so ganz, ja, ganz schwer rangehen, warum lohnt es sich eigentlich Ihrer Ansicht nach, diese drei Themen, ja, zu bedenken, wenn es ums eigentliche, wirkliche Leben geht?
Ich habe, als ich das sah, dass wir das als Thema haben, schon ein bisschen drüber nachgedacht, warum jetzt? Und ich finde, der Zeitpunkt, zu dem wir darüber sprechen, der ist wirklich interessant und der zeigt den Zusammenhang. Ich bin ja schon ein paar Tage älter, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Zusammenhang von Sorge und Hoffnung so stark war wie im Augenblick. In der Weltlage, in der Lage der Christenheit, in vielen Dingen gibt es reichlich Grund, sich Sorgen zu machen. Und zu fragen, was wird wohl werden? Und dann an der Hoffnung festzuhalten, ich merke, wie das mich in meinem Glauben auch berührt, und zwar nicht angenehm, zu fragen, was ist eigentlich mit den riesigen Versprechungen, die wir in der Bibel vor uns haben, und dieser Weltlage, und wie halte ich angesichts der Sorgen an der Hoffnung fest? Den Sinn kriege ich da noch nicht reingemogelt, aber das schaffen wir noch heute Abend.
Lass uns jetzt mit dem Themenkomplex direkt anfangen, mit dieser Sinnfrage. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die jeder sich irgendwie schon mal gestellt hat. Und wir fangen mal an mit einer sehr berühmten Persönlichkeit, mit der Ayaan Hirsi Ali, die weltweit bekannt ist und ja eigentlich schon seit einigen Jahren bekannt war als Menschenrechtlerin, als Kämpferin für die Freiheit von Frauen und auch als eine Stimme des modernen Atheismus. Und sie stand eigentlich wie kaum eine andere für säkulare Hoffnung, also dass Vernunft, Wissenschaft und universelle Werte die Religion eigentlich ablösen können als Sinnstifter. Und das war jetzt besonders überraschend, als sie sich vor kurzem öffentlich zum Christentum bekannt hat. Und sie hat das auch begründet, und da möchte ich sie zitieren. Sie sagte, der Atheismus konnte eine einfache Frage nicht beantworten. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Haben Sie eine Vorstellung davon? Was meinte sie damit?
Ja, man muss bei ihr tatsächlich ein bisschen den Zusammenhang sehen. Sie hat ja eine höchst wechselhafte Lebensgeschichte. Also wir haben jetzt den Atheismus genannt. Das ist aber eigentlich erst seit 2001, 2004 ihre Haltung gewesen. Vorher war sie glühend im Islam unterwegs, war glühende Muslima. Und es war der 11. September und es war der Mord an Theo van Gogh in Holland, der sie davon komplett abgebracht hat. Und dann hat sie wirklich versucht, seit 2004 ungefähr als Atheistin zu leben und hat gemerkt, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und die Frage nach dem Sinn, die hat sie in verschiedenen Richtungen auch ausgeleuchtet. Eine Richtung war, dass sie gesagt hat, in uns Menschen ist so eine Art Gottesloch. Und wenn das nicht gefüllt wird, dann werden wir mit dem Leben nicht klarkommen. Und die andere Richtung war, dass sie gesagt hat, die christliche Religion hat gerade in Europa bestimmte Wertorientierungen gesetzt, auf die wir nicht verzichten können. Und wir geraten in die Fänge aller möglichen Despoten und Diktatoren, wenn wir uns hier nicht auch vom Glauben her mit einem festen Wertegerüst ausrüsten. Und so könnte man sagen, die Frage nach dem Sinn hat bei ihr tatsächlich zwei nicht ganz gewöhnliche Bedeutung. Einmal dieses Persönliche. Sie hat gefragt, was hält mich im Leben? Sie hat durchaus auch darüber reflektiert, was ist eigentlich, wenn ich sterbe, wo komme ich dann hin? Und die andere Frage ist mehr, Sinn ist ja auch ein anderes Wort für eine Richtungsangabe. In welcher Richtung sind wir als Gesellschaft unterwegs und haben wir tragfähige Werte, die uns in so komplizierten Zeiten wie den gegenwärtigen durchtragen können? Beides konnte sie als Atheistin nicht beantworten und hat dann gesagt, dann muss ich nochmal einen anderen Weg gehen und hat sich zum christlichen Glauben gewandt.
Jetzt Herr Herbstfeld, ich habe auch Leute kennen, die dann sagen würden, naja, diese Richtung, ich finde es eigentlich ganz angenehm, so würden meine Bekannten sagen, ich würde es ganz angenehm finden, naja, wenn ich mir eben selber meine Richtung setzen darf. Also ich gebe mir selber meinen eigenen Sinn, ganz ohne, dass mir das von irgendjemandem anders vorgeschrieben wird. Ist das nicht eigentlich auch eine respektable Haltung?
Ja, ich würde dieser Haltung auch nicht 100% widersprechen. Wir können ja nochmal darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn ich von Gott her den Sinn meines Lebens bestimme. Ob das dann bedeutet, ich werde zukünftig in allen meinen Entscheidungen und meinen Optionen, die ich wähle, praktisch ferngesteuert. Aber ich frage mich, ob es wirklich so ist, dass wir als autonome Wesen, irgendwie so als Monaden im Kosmos, unseren eigenen Sinn setzen. Oder ob nicht, egal welchen Sinn wir uns im Leben wählen, dieser Sinn immer irgendwo herkommt. Das heißt, die Idee einer kompletten Autonomie im Blick auf solche Fragen ist eigentlich ein bisschen illusionär, weil es so tut, als wären wir isolierte Wesen, die die Welt von vorne erfinden. Oder wie man mit dem Sprichwort eben sagt, das Rad von Neuem erfinden. Das tun wir nie. Sondern wir entscheiden uns immer zwischen Optionen, die wir vielleicht ein bisschen in unserer Richtung nochmal ausdeuten, aber wir schließen uns eigentlich immer etwas anderem an. Die Frage ist nur, ob das, dem wir uns anschließen, tragfähig ist.
Würden Sie denn sagen, Herr Herbst, so der alltägliche Durchschnittsdeutsche, der sich jetzt nicht als Christ, sondern als Atheist versteht, was wären denn da so typische Sinninstanzen dann, die dort, ja, sind?
Ja, da sind einige und man darf sie auch nicht gleich irgendwie so ein bisschen jetzt aus der überlegenen Warte des Glaubens niedermachen. Das würde ich nie tun. Es gibt von dem großen Wiener Psychotherapeuten Viktor Frankl eine Idee, wie man Sinn findet im Leben. Und Frankl nennt drei Richtungen, von denen ich glaube, dass viele Menschen sich da irgendwo andocken würden und auch die, auf die jetzt Ihre Frage hinzielte. Das erste ist, ich kann Sinn finden in einer Arbeit, die mich vollkommen erfüllt und wo ich sage, das ist mein Ding im Leben, das mache ich unbedingt. Das zweite ist, ich kann Sinn finden in einer Liebe, die mich wirklich besetzt und wo ich sage, das ist dieser Mensch oder diese Menschenfamilie ist es, wofür ich da bin und wofür ich mein Leben einsetzen möchte. Und das dritte ist, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, Frankl, der selber im Konzentrationslager gesessen hat, hat überlebt, weil er sich im Konzentrationslager immer überlegt hat, wenn ich das jetzt überlebe, dann werde ich Arzt und dann mache ich was aus meinem Leben. Und er schließt darum als dritte Variante von Sinn das Schwere ertragen, weil es etwas Größeres gibt. Und Frankl ist nicht religiös. Er hat jüdische Wurzeln, aber er selber ist nicht religiös gewesen. Er sagt also, sinnvolles Tun, Liebe oder die Bewältigung des Leids. Und wenn man jetzt mal guckt, es gibt eine ganz interessante Möglichkeit, das zu überprüfen. Worum ging es zu DDR-Zeiten in Beerdigungsansprachen? Dann kann man da genau solche Sinnorientierungen wiederfinden. Der Sinn des Lebens, auch wenn ein Mensch dann stirbt, ist, was er geleistet hat, die Arbeit, und die Menschen, die er hinterlässt und denen er etwas bedeutet hat, Liebe. Es sind, glaube ich, zwei ganz große Sinnorientierungen. Eine erheblich flachere Antwort wäre, zu sagen, naja, das ist dann eben Besitz und Reichtum. Aber ich glaube, da unterschätzen wir die Menschen auch ein bisschen, dass wir ihnen unterstellen, das sei dann sozusagen alles, was sie beschäftigt. Ich glaube, Frankl ist der Wahrheit ein Stück näher.
Und wäre es nach Frankl jetzt so, dass es wirklich ein Oder ist, also dass eines dieser Sinndimensionen ausreicht oder eine dieser Dimensionen ausreicht, oder braucht es alles drei?
Naja, alles drei trifft nicht jeden. Also es ist ja nicht jeder in der Lage, dass er mit schwerem Leid irgendwie klarkommen muss. Und Frankl würde nicht sagen, also wenn ich mal zu viel zu tun habe oder mehr als eine Woche krank gewesen bin, ist das schon schweres Leid. Sondern er denkt aus seiner Lebenserfahrung wirklich an die wirklich bitteren Erfahrungen. Bei dem anderen, aber ich glaube, er würde nicht sagen, das ist komplett alternativ. Man muss jetzt also irgendwie eins von den dreien wählen, aber er sagt, diese drei Dinge sind es in der Summe, die dem Leben Sinn geben.
Und was würden Sie dazu sagen? Also ist das ein ausreichender Sinnrahmen oder inwiefern kann Gott oder das Transzendente vielleicht generell da noch eine Rolle spielen? Warum kann man sich damit nicht begnügen?
Ich glaube, dass das trotzdem nicht falsch ist, was Frankl sagt, auch wenn ich jetzt von einem Glaubenshorizont her das Thema anpacke. Ich setze es nur eine Stufe tiefer an. Also für mich, wenn ich die Frage nach dem Sinn beantworten müsste, dann würde ich sagen, der Sinn meines Lebens ist es, dass ich als ein von Gott geliebter Mensch lebe und dann fange ich an, weiter zu buchstabieren. Dann komme ich zum Doppelgebot der Liebe und dann bin ich schon bei einem der Aspekte, die Frankl auch nennt. Dann bin ich auch bei der Berufung, die in meinem Leben steckt. Dann bin ich auch bei so etwas wie dem Tun, bei Tätigkeiten, bei Arbeit, bei Werken, die ich tue. Und natürlich weiß ich als jemand, der vom Glauben herkommt, dass auch der Glaube mich nicht vor Leiden bewahrt. Und die Frage ist, besteht dann mein Glaube und ist er sogar eine Kraft, um mit dem Leiden fertig zu werden? Also unterhalb dieser Glaubensaussage, auf die wir sicherlich noch mal genauer zu sprechen kommen, würde ich schon sagen, hat der Frankl das sehr scharf und gut beobachtet.
Ich überlege gerade, Herr Herbst, wenn ich recht mich erinnere, der Albert Camus war doch einer der ganz großen Menschen, der ja die Sinnfrage und Atheismus verknüpft hat. Wissen Sie da gerade, was, inwiefern da seine Kritik war?
Ja, man kann das etwa in seinem großen Roman Die Pest nachlesen. Camus, Schriftsteller, Philosoph, Existenzialist, Arzt, kommt von einem wirklich zu Ende gedachten radikalen Atheismus her. Und dann stellt sich für ihn die Sinnfrage auf eine brutale Weise, weil er eigentlich anerkennt, wenn wir nirgendwoher kommen und nirgendwohin gehen, dann ist diese Spanne des Lebens eigentlich sinnlos. Ja, dann ist eigentlich kein Sinn zu entdecken. Und dann sagt er aber, als existenzialistischer Philosoph, kommt es darauf an, tapfer diese Situation anzuerkennen, ihr nicht auszuweichen und dann, jetzt kommt der Mythos vom Sisyphus, den Stein immer wieder den Berg hochzurollen, auch wenn er immer wieder runterrollt. Das heißt, tapfer die Herausforderungen des Lebens in seinen Grenzen anzunehmen und in diesen Grenzen zu existieren und das Beste daraus zu machen. Eben zum Beispiel als Arzt Menschen beizustehen, die Pest nicht zu fliehen, wenn eine solche furchtbare Infektionswelle kommt, sondern sich dem zu stellen und das Beste daraus zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen im Kern das, was der Existenzialist hier sagt, indem er respektiert, es ist so, aber nicht die naheliegende alternative Welt, sich nämlich das Leben zu nehmen.
Und da steckt ja jetzt ein bisschen mit drin, also wenn wir nochmal auf Frankl Bezug nehmen, diese Frage, ob Sinn etwas Objektives ist. Also wenn ich da so Sinndimensionen fasse, dann drücke ich zumindest, wenn ich es richtig verstehe, damit ja aus, dass es sowas wie übergeordnete Kategorien gibt, die auch für jeden Menschen dann auffindbar sind. Warum sollte man davon ausgehen oder warum vielleicht auch nicht? Weil es könnte ja auch sein, dass Sinn etwas ist, was jeder Mensch irgendwie für sich selbst definiert oder was vielleicht auch erst zwischen Menschen entsteht, dass sie miteinander hervorbringen.
Das kommt jetzt sehr auf die Perspektive an, aus der heraus ich rede. Wenn ich jetzt einem Menschen gegenüber sitze oder wir sitzen schön an einem Tisch und unterhalten uns und ich weiß vom anderen, er ist Atheist, er ist Agnostiker, er ist vielleicht ein Suchender, ein Zweifelnder oder auch ein entschieden Nichtglaubender, dann macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, aber der Sinn ist doch objektiv und der ist doch global und der gilt doch für alle, weil das unsere kommunikative Situation sofort kaputt haut. Denn aus seiner Sicht ist es eben nicht so. Und ich, der ich mit ihm am Tisch sitze, habe nicht die Mittel in der Hand, ihm das Gegenteil zu beweisen. Das ist eben unsere Gesprächslage, ist immer so, dass wir das nicht können. Sondern wir kommen jeder von seiner Überzeugung und von seiner Lebenserfahrung und von seinem Denken und von seinen Überlegungen her und versuchen, das ins Gespräch einzubinden. Für mich, aus der Erfahrung der Begegnung mit Gott, der Erfahrung des Glaubens, würde ich immer sagen, es ist das Beste und Einzige, was einem Menschen eigentlich passieren kann, ihm Sinn geben kann, dass er Gott kennenlernt, dass er Christus folgt. Aber das ist eine kommunikativ ziemlich tödliche Situation, wenn ich damit reingehe. Sondern ich werde sagen, ich erzähle dir mal, was meine Erfahrung ist und was meine Überzeugung ist. Und ich bitte dich, es mal zu prüfen. Und ich bin bereit zu prüfen, was du mir sagst. Und dann setze ich tatsächlich auf etwas anderes als auf die Behauptung globaler oder feststehend allgemeiner Dinge. Ich setze darauf, dass das Evangelium eine eigene Überzeugungskraft hat. Ja, wir sprechen im christlichen Glauben vom Heiligen Geist, der die innere Überzeugungskraft des Evangeliums ist. Weil das Evangelium kommuniziert sich eben selber. Es ist nicht darauf angewiesen, dass ich mit möglichst markigen Worten beweise, dass doch das einzig Wahre ist, sondern dass ich es bezeuge und darauf setze, dass in dem anderen ein Wunsch entsteht, boah, das wäre toll, wenn das wahr wäre.
Ich hatte gerade darüber nachgedacht, kann es nicht auch kommunikativ genau andersherum sein, wenn ich den Anspruch habe, dass da etwas ist, das objektiv ist und das auch für den anderen gilt, dann kann das ja auch ungemein hoffnungsvoll sein, weil ich damit ja die Perspektive eröffne. Pass mal auf, das, was ich da gefunden habe, da habe ich eine Überzeugung, dass das nicht nur für mich ist, sondern auch für dich. Also würden Sie sagen, das ist automatisch gegeben, wenn ich von diesem Objektiven ausgehe und der andere erkennt das nicht an, dass ich dann direkt in so einen Konflikt gerate?
Na, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Weil zwischen dem, was Sie jetzt gerade skizzieren, und einem Auftreten, das wir heute als äußerst unangenehm, weil doch irgendwie paternalistisch deuten würden, ist ein ganz schmaler Grat. Es gibt eine kleine Szene in der Apostelgeschichte, da ist der Paulus unterwegs und spricht mit einem der Mächtigen und der sagt dann zu ihm, boah, das ist ja alles ganz toll, was du mir so erzählst. Und dann so ein bisschen schenkelklopfend sagt er, es fehlt nicht viel und du machst noch einen Christen aus mir. Und dann denkt man so, jetzt kommt die entrüstete Antwort von Paulus, das sei fern, nein, sowas, so weit wollen wir doch nun wirklich nicht gehen. Und was sagt Paulus? Er sagt, nee, also ich wünschte dir schon, dass du würdest, was ich bin. Bis auf die Fesseln, in denen ich hier vor dir stehe. Und das finde ich eine sehr schöne, auch ein bisschen humorvolle Szene, weil sie nicht so stark daherkommt, aber doch diesen Wunsch, der andere möge erleben und für sich erfassen, was ich selber erlebt habe. Und das ist ja etwas, was ich finde, auch in einer pluralen Gesellschaft erlaubt sein muss, dass ich von etwas begeistert bin, dass ich auch dem anderen zugestehe, von etwas begeistert zu sein. Na, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal.
Herbst, ich probiere mal diesen Sinnsack mal zuzubinden, bevor wir zum Thema Sorgen kommen. Wir denken uns mal, morgen treffen Sie auf eine Person, die Ihnen sagt, ich bin mit einem subjektiven Sinn total zufrieden. Würden Sie dann sagen, verstehe ich, Punkt? Oder würden Sie sagen, verstehe ich, Komma, aber?
Ich mag es grundsätzlich überhaupt nicht und ich finde es wirklich, wirklich fast unappetitlich, wenn ich versuche, meinen Glauben an Christus einem Menschen nahezubringen, indem ich ihm erstmal sein Leben madig rede. Das finde ich wirklich, wirklich ganz unsympathisch. Ich würde dann sagen, die Tür ist zu. Und da muss ich auch nicht versuchen, durchzugehen. Ich bin nicht Obelix, der da irgendwie so gegenklopft und dann bricht die Tür in zwei. Sondern dann ist das nicht der Zugang, den wir beide finden werden, um miteinander über Christus ins Gespräch zu kommen. Und wenn es einem Menschen gut geht mit dem, was er erlebt, dann werde ich mich für ihn freuen. Und dann werde ich mal gucken, wo gibt es denn andere Zugänge, die wir miteinander finden. Es ist überhaupt so, es ist immer eine schwierige Argumentation, wenn ich versuche, den Glauben auf der Basis von einem Defizit des anderen nötig zu machen. Ich habe dann auch immer so ein bisschen ein funktionales Verständnis von Gott. Gott ist also irgendwie die Lösung für ein Problem. Gott ist viel mehr als die Lösung für ein Problem. Und seine Liebe zu uns ist viel mehr als nur die Deckung eines Defizits, das wir haben. Und dass der andere das entdeckt, das ist mein tiefster Wunsch, aber ich werde nicht über diese Schiene gehen, ihn erstmal klein zu reden, um ihn dann hinterher wieder aufbauen zu können.
Lassen Sie uns mal zu dem Thema Sorgen kommen. Auch ein Thema, das wahrscheinlich sehr, sehr vielen vertraut ist, wenn nicht gar allen. Und auch hier haben wir ja spannende Unterschiede in der Perspektive, je nach Weltbild. Also ob ich da glaube, dass es da eine höhere Instanz gibt, die mich sieht und die mich trägt und ja, die eingreifen kann, mein Leben in der Hand hält, oder ob ich am Ende mit dem alleine bin, was mich belastet. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein reiner Naturalist bin, dann kann ich darauf ja nicht wirklich hoffen, dass da noch jemand ist, der größer ist als ich und der irgendwie alles in seiner Hand hält. Wie würden Sie da diesen Unterschied beschreiben und wie haben Sie vielleicht auch Menschen erlebt, die in existenzieller Sorge sind mit so einem Weltbild, das da keinen Höheren kennt, der da wacht?
Ja, das ist dann tatsächlich eine eher düstere Lebenslage. Weil, also wenn es nicht gerade nur um den Sieg von Borussia oder Werder geht, dann geht es ja um etwas. Und dann zu wissen, ich bin am Ende des Tages damit komplett alleine. Und wenn die Menschen, auf die ich mich dann noch verlasse, auch ausfallen, dann ist da nichts mehr. Das finde ich schon, puh. Die Ayan Hirsi Ali hat diese Situation beschrieben und sie spricht davon, dass das ihre Höllenangst gewesen ist, dass da nichts ist. Und ich mache manchmal etwas Freches in Gesprächen. Ich kenne das als Pfarrer von Hausbesuchen. Ich kenne es aber auch aus Gesprächen mit Menschen, die dem Glauben ganz ferne stehen, dass ich ihnen in einer Lage, wo sie mir von etwas erzählen, was ihnen Sorge bereitet, tatsächlich sage, du, ich werde dir nichts aufdrücken jetzt. Ich weiß, dass du da gerade nichts von hältst und dass du das nicht für möglich hältst. Aber ich sage dir, dass ich für dich beten werde und dass ich vor dem, von dem ich glaube, dass er sich kümmert, für dich ein Wort einlegen werde. Und da gibt es manchmal ganz berührte Reaktionen drauf, manchmal auch so ein bisschen spöttische. Aber die Situation existenzieller Sorge öffnet manchmal ein kleines Türchen. Und auch das will ich dann nicht sozusagen brutal aufstoßen, sondern ich bleibe dann selber auch dezent und zurückhaltend. Aber das sage ich schon, dass ich für jemanden bete, weil ich glaube, es sorgt wirklich jemand für uns.
Das heißt dann, Herr Herbst, wenn jemand sagen würde oder fragen würde, naja, reicht es in Sorgenmomenten nicht völlig aus, sich auf das eben zu stützen, was eben wirklich hält, Beziehungen, Freunde, eine Therapie, Unterstützung, warum brauche ich da Gott? Das heißt, wie würden Sie denn da, ja, welchen Rat würden Sie denn da einem Christen geben bei der Vorgehensweise oder einem Atheisten, der eben sagt, naja, ich habe eben nur Menschen, die mir helfen können?
Ich würde vermutlich da mal bei bleiben und sagen, das ist doch wunderbar, dass es Menschen gibt, die dir helfen können. Also wir skizzieren jetzt eine andere Situation als eben. Jemand sagt, ich habe ein Umfeld, das mich trägt, ich weiß, wenn es schwierig wird, bin ich gut versichert. Da gibt es so viele Dinge, die meinem Leben Halt geben. Ich finde nicht, dass es gefährlich ist, durch die Straßen zu gehen. Ich vertraue darauf, dass die Polizei gut auf uns aufpasst und so weiter. Dann würde ich auch nicht sagen, ja, das ist aber alles doch nur so vorläufiges Zeug und das trägt auch nicht wirklich, weil ich in all diesen Dingen ja Zeichen der Großzügigkeit Gottes erkenne. Das ist die Weise, wie Gott diese Welt am Laufen hält, auch abseits von allem Christlichen und von allen Gemeinden, durch diese ganz geschöpflichen Dinge. Und vielleicht, wenn sich das Gespräch öffnet, würde ich genau diesen Gedanken auch ansprechen und sagen, ich teile das mit dir und ich bin genauso froh, dass ich eine Familie habe, die für mich sorgt und dass es Menschen gibt, die sich kümmern. Und Ich will dir nur einen Satz dazu setzen noch. Für mich ist gerade das ein Zeichen, wie Gott für mich sorgt. Denn Gottes Fürsorge für den sich sorgenden Menschen ist ja in den seltensten Fällen etwas, was senkrecht vom Himmel fällt, sondern ist ja in den meisten Fällen etwas, wo er durch seine irdischen Helfer und Werkzeuge uns hilft.
Jetzt könnte man ja auch einwenden, dass es doch vielleicht sogar ehrlicher ist, komplett auf diese diesseitige Hilfe zu hoffen und zu setzen und auch selber derjenige zu sein, der in Sorgen hilft, als jetzt zu sagen, ich bete für dich oder ich bete für sie. Denn man kann das ja auch als eine Art Verantwortung abschieben oder Vertröstung verstehen, dass man sagt, naja gut, der betet für mich, dann muss er mir halt nicht helfen. Ist es dann nicht ehrlicher zu sagen, ich setze auf die Hilfe, die ich tatsächlich erfahren kann, sehen kann, spüren kann?
Na, der zweite Teil Ihrer Frage ist für mich jetzt viel leichter als der erste Teil. Der zweite Teil ist natürlich völlig klar. Wenn ich selber das Gebet für einen Menschen als Ausflucht benutze, um ihm nicht selber auch helfen zu müssen, dann habe ich das missbraucht. Und dann hat er vollkommen recht, wenn er das nicht ernst nimmt. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihm beizustehen, dann ist es auch meine Pflicht, das zu tun. Und dann kann mein Gebet das nicht ersetzen. Das andere ist weitaus schwieriger, weil da kommen wir, an den Punkt werden wir wahrscheinlich heute Abend noch ein paar Mal kommen im Gespräch, dass das keine letzte Beweiskraft haben kann, wenn der andere sich dem nicht öffnet. Er kann immer sagen, das überzeugt mich nicht, und ist es nicht ehrlicher zu sagen, es geht eben auch ohne. Und es geht eben so gut, wie es geht, und wenn es nicht weitergeht, geht es eben nicht weiter. An den Punkt komme ich immer wieder, weil eben der Zugriff auf das Herz des anderen mir nicht möglich ist. Ob er sich öffnet oder nicht und ob er ein Argument zum Nachdenken nutzt oder ob er sagt, das weiß ich von mir, das hat zwei große Hürden. Die eine liegt im Menschen selber, der sich verweigern kann. Und das andere liegt darin, dass Gott hier etwas selber öffnen muss und nicht ich. Und an beiden Hürden komme ich als kleiner Mensch nicht vorbei. Und ehrlich gesagt ist es auch gut so. Was wäre das für eine furchtbare Macht, die ich über das Herz eines anderen hätte?
Mal, Herr Herbst, eine so eine privat-persönliche Frage zu dem Thema. Wie sehen Sie denn persönlich, wenn im Neuen Testament steht, werft alle eure Sorgen auf mich? Was eröffnet das Ihnen? Ist es im Grunde genommen eigentlich, naja, also der Skeptiker würde sagen, okay, ich berede meine Sorgen mit meinen guten Freunden, und die Christen sagen eben, okay, die werfen ihre Sorgen auf Jesus. Wie ist das bei Ihnen? Was passiert in solchen Situationen, wenn Sie Ihre Sorgen abwerfen?
Erwischt. Nächste Frage. Das ist jetzt echt, das ist jetzt echt ein Hammer, weil ich bin nicht gut da drin. Ich bin wirklich nicht gut. Ich predige ja relativ viel, und auch über diesen Spruch aus dem ersten Petrusbrief habe ich bestimmt schon 4 kluge oder mehr oder weniger kluge Predigten gehalten. Und wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, ist das nicht mein Glanzstück. Ich bin ein eher besorgter Mensch. Und das macht mich manchmal geradezu hilflos, wenn Jesus das Sorgen so kritisch betrachtet und wenn der erste Petrusbrief sagt, werf sie doch einfach auf den Herrn. Und je länger ich auf den ersten Teil dieses Satzes gucke, desto schwieriger wird es, weil jetzt passiert was psychologisch Interessantes. Ich sorge mich. Irgendwas ist los und ich sorge mich. Ich habe 4 Kinder, 10 Enkel, da hat man genug Grund zu sorgen. Ich sorge mich also. Und dann höre ich, wirf doch deine Sorge auf den Herrn. Und dann sage ich, okay, Herr, ich habe hier eine Sorge, kannst mir das nicht abnehmen? Und dann sage ich Amen, und dann gucke ich und merke, die Sorge ist ja immer noch da. Und jetzt kommt das psychologisch Interessante, jetzt sorge ich mich doppelt. Ich sorge mich nämlich, weil ich mich sorge, und dann sorge ich mich, weil ich es nicht geschafft habe, die Sorgen wegzuwerfen. Also ist mit meinem Glauben auch wieder mal nicht viel los, und es ist auch alles großer Mist. Also das passiert mir tatsächlich nicht ganz selten. Und das Einzige, was mich rauszieht, ist, dass ich nicht auf den ersten Teil des Satzes gucke, sondern dass ich mit einer gewissen Sturheit sage, jetzt gucke ich mal auf den zweiten Teil des Satzes. Er sorgt für dich. Und ich gucke nicht auf mich, ob ich gut genug werfen kann. Ich war auch sonst bei Leichtathletik. Ich kann alles gut, aber nicht werfen. Also es war nichts. Ich gucke nicht drauf, ob ich gut werfen kann oder nicht, sondern ich konzentriere mich darauf, wie oft habe ich es erlebt, dass er für mich gesorgt hat. Aus wie vielen Situationen hat er mich wirklich rausgerissen? Und wo habe ich gerade noch so ein Stoßgebet loswerden können und es ist gut gegangen? ich habe doch so viel Grund, ihm zu vertrauen und da hinzugucken. Aber bitte nicht auf meine Wurffähigkeiten, weil da ist nicht viel mit los. Aber so kompliziert ist das. Ich habe größtes Verständnis für jeden, der sich mit diesem Thema schwer tut, weil es ist nicht einfach. Die Sorge frisst an unserer Seele. Und sie dann so wegzuwerfen, das ist beim ersten Petrusbrief leichter formuliert, als es in Wahrheit ist.
Ich frage mich auch, ob das nicht ein bisschen unfair ist, das von Menschen zu verlangen. Weil ich merke, ich bin jetzt zum Beispiel kein besonders besorgter Mensch. Das hat aber nichts mit Frömmigkeit oder einem wahnsinnig tiefen Vertrauen zu tun, sondern eher mit vielleicht mangelnder Gewissenhaftigkeit oder einfach menschlicher Veranlagung, charakterlicher Veranlagung. Kann man das überhaupt so pauschal sagen, so nach dem Motto, pff, sorg dich nicht, weil das total individuell ist?
Es ist total individuell und das, was Sie jetzt sagen, auch mit der Begründung, ist komplett richtig. Das geht mir auch in der Begegnung mit Menschen immer so, dass sie, je nachdem, wie sie persönlich gestrickt sind, an dieser Stelle empfänglicher und empfindlicher sind oder nicht. Ich selber habe so eine, also nach den Riemannschen Grundformen der Angst gehöre ich zu den Zwanghaften, nicht im pathologischen Bereich, sondern nur in dem Bereich, dass ich eben sehr gerne an dem festhalte, was funktioniert und sehr korrekt versuche, meine Dinge zu machen. Und das ist eine wahnsinnig tolle Tür für die Sorge. Die fühlt sich da so sauwohl bei so Leuten wie mir. Die ist da total happy und will gar nicht mehr weg. Während sie bei meinem Gegenüber, also dem Gegenüber meiner psychischen Struktur, das sind die Unkonventionellen, die lieber heute als morgen was anders haben, da hat die Sorge schwerer. Also von daher ist das tatsächlich ein Stück auch Persönlichkeitsstruktur. Aber das hilft mir ja auch nicht, wenn ich in der Sorge festhänge, dass ich sage, guck mal, ach Michael, guck mal, jetzt wird wieder mal deine kleine Zwanghaftigkeit hier sichtbar. Hilft mir nicht. Aber herzlichen Glückwunsch, wenn es bei Ihnen nicht so ist. Es ist ja wunderbar.
Ja gut, ich glaube, das fällt dann an der anderen Seite mir auf die Füße. Ich frage mich, ob es insofern hilft, dass man sagen kann, okay, hier habe ich einfach naturgegebenermaßen eine Baustelle, die an der Stelle größer ist, aber dafür ist sie an einer anderen Stelle kleiner. Als wenn ich sage, naja, guck mal, der Standard ist, dass man sich nicht sorgt. Warum kriegt der das gebacken, aber ich nicht?
Genau, weil also das ist dann unter Umständen, gibt es ja, um nochmal eine andere Achse zu nennen, Menschen mit mehr Nähe und weniger Nähe zu anderen. Und da ist eben dann zum Beispiel sowas schwierig, wie in einem Konflikt nochmal auf jemanden zuzugehen oder zu verzeihen. Also wir haben da unsere Baustellen nicht alle an derselben Stelle, sondern an sehr unterschiedlichen Stellen, weshalb diese Bibelworte auch bei uns unterschiedlich andocken. Und man spricht das sofort an. Ich könnte also stundenlang drüber nachdenken und reden, wie das mit der Sorge im ersten Petrusbrief ist. Und andere sagen, ja, ist in Ordnung. Gut. So what? Das nächste bitte.
Ich nehme Sie ganz wörtlich, Herr Herbst, das nächste bitte. Machen wir die Sorgenschublade zu, öffnen wir die Hoffnungsschublade. Ich treffe ab und an immer wieder mal auf Menschen, die ehemals Atheisten waren und die dann sagen, naja, beim Thema Tod und Endlichkeit, da ist mir damals irgendwie bewusst geworden, dass mein Atheismus da wirklich keine tragfähige Hoffnung bietet. Und dann erlebe ich aber auf der anderen Seite, wie dann manchmal in so einem Gespräch andere reinspringen und als Atheisten reinspringen und dann sagen, doch, doch, also natürlich habe ich Hoffnung. Ich habe Hoffnung auf den menschlichen Fortschritt, auf das Vorankommen, auf das, was wir probieren, Gutes zu tun. Und was würden Sie jetzt sagen? Also diese Hoffnung ist entweder, ist sie nachvollziehbar oder gibt es vielleicht auch dort Punkte, wo das atheistische Denken nicht richtig weiterkommt?
Na, es gibt sicherlich eine Grenze und die würde der atheistisch Hoffende auch sofort anerkennen, dass er sagt, also der Tod stellt eine Grenze dar, über die ich mit meiner Hoffnung nicht drüber komme. Aber er würde dann auch sofort sagen, das ist eben die Conditio Humana, die menschliche Verfasstheit und das ist eben so, da kann man auch nichts machen. Aber jetzt dem Atheisten, dem Agnostiker zu unterstellen, er könne gar nicht hoffen, wäre natürlich glatter Unfug. Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung, ist nicht aus einer christlichen Feder entstanden, sondern die Hoffnung als eine Tugend, das Gegenwärtige nicht zu akzeptieren, darüber hinaus denken zu können und dann auch die Schritte zu tun, die auf dieses Zukünftige dann zuführen sollen, das ist eine starke menschliche Eigenschaft. Und wenn ich es theologisch deute, ist es ein Stück der Gnade Gottes, dass diese menschliche Eigenschaft über die ganze Schöpfung verbreitet ist und nicht nur bei den Gläubigen. Also hoffen zu können, ist ja überhaupt der Grund, warum ich morgens aus dem Bett steige. Warum sollte ich es tun, wenn ich nichts mehr hoffe? Wenn nichts mehr kommt, wenn es nichts mehr gibt, was noch nicht ist, aber doch werden könnte. Denn das ist ja Hoffnung, zu sagen, etwas ist noch nicht, aber es ist höchst wünschenswert. Und warum sollte es nicht kommen? Es ist doch durchaus möglich. Und diese Art der Hoffnung ist jetzt, wie ich finde, nicht etwas nur Christliches.
Würden Sie sagen, dass etwas im Letzten ewig sein muss, damit es im Grund, im Kern hoffnungsvoll sein kann?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich im Letzten das Ziel ist, diese furchtbare Grenze des Todes überwinden zu können. Und übrigens nicht nur die Grenze des Todes, wenn wir nicht ganz so nur mit uns selbst beschäftigt sind, dann ist es ja auch etwas wie die Grenze der Zerbrochenheit dieser Welt. Also sich vorzustellen, es ist nicht nur mit mir dann noch nicht zu Ende, sondern angesichts von Klimakrise, angesichts von Ungerechtigkeit, Krieg, Hunger, Folter, Gefangenschaft, furchtbarsten Diktaturen, zerstörerischen Bedingungen für Fauna und Flora. Ich würde es nicht aushalten, wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt so, wir können uns ja ein bisschen Mühe geben, vielleicht kriegen wir es auch ein bisschen besser hin. Aber diese leuchtende Hoffnung einer neuen Schöpfung, einer neuen Erde, eines neuen Himmels, die finde ich etwas ganz Kraftvolles, auch dafür, mich um diese alte Erde auch bitten, noch ein bisschen zu kümmern. Aber mir vorzustellen, das geht jetzt alles immer nur noch so weiter, wenn es gut geht, nicht ganz so schlimm, vielleicht schaffen wir die 2,5 Grad, aber wahrscheinlich schaffen wir es nicht und dann ist eigentlich nicht mehr viel zu hoffen. Ich finde, dass die christliche Hoffnung immer beides ausbuchstabieren muss, die individuelle Hoffnung, die über den Tod hinausführt, aber mindestens so stark auch die globale Hoffnung für eine gequälte Schöpfung.
Und würden Sie sagen, Herr Herbst, wo wir gerade so von Grenzen gesprochen haben, ich meine, manchmal gibt es ja auch Menschen, die sagen, aber gerade indem ich weiß, mein Leben ist begrenzt, ich habe, das würden jetzt Atheisten nicht sagen, so Gott will, aber sie würden sagen, naja, ich habe so meine 80 Jahre hier auf Erden oder vielleicht sogar 90 und deswegen habe ich einen begrenzten Rahmen und das macht mein Leben gerade so kostbar, weil ich in diese Zeit einfach, ja, die muss ich so wertvoll und so komprimiert, positiv komprimiert füllen, wie es geht. Und das ist meine Hoffnung, dass in diesen 80, 90 Jahren viel, was hatten wir vorhin gesagt, Liebe, Beziehung entsteht. Ist das dann nicht auch eine Kraft fürs Leben, die Hoffnung gibt?
Ich würde mich dem Argument auch jetzt nicht irgendwie komplett verschließen. Es ist übrigens ein doppeltes Argument. Das eine Argument ist, dass die Begrenztheit bedeutet, dass die Zeit kostbar ist. Und dass ich Carpe diem, sagten die euren Griechen, also hüte dich, dass du den Tag nutzt, das war glaube ich die Lateiner jetzt, aber ist egal, hüte dich, dass du die Zeit wirklich auskaufst. Steht übrigens auch in der Bibel so, dass wir die Zeit auskaufen sollen, weil sie kostbar ist. Und kostbar ist sie auch, weil sie begrenzt ist. Ist das eine Argument, was da drin steht. Und dann wird sozusagen die Gegenprobe gemacht. Stell dir mal vor, es wäre nicht so. Es wäre unendlich. Wir wären unsterblich. Was wäre das langweilig? Es wäre ja die ewige Wiederkehr desselben. Und dadurch, dass wir nochmal 438 Mal Weihnachten feiern, boah, das ist ja fast so schlimm wie in dem alten Stück von Heinrich Böll, wo man jeden Tag Weihnachten feiert. Also die Langeweile auf der einen Seite und die Kostbarkeit auf der anderen Seite sind schon starke Gründe. Der Fehler in diesem Gedanken ist aber, das, was wir als Hoffnung haben, auf die Ewigkeit, auf die neue Schöpfung, auf das ewige Leben, ist nicht einfach die Fortsetzung des jetzigen, sozusagen mit einem Elixier, das es nicht mehr sterben lässt, sondern es ist etwas komplett Neues und anderes. Es gibt diese nette kleine Anekdote von zwei Mönchen, die sich versprechen, wenn der andere in den Himmel kommt, soll er noch mal kurz zurückkommen und sagen, wie es ist. Und dann kommt er tatsächlich, er stirbt und kommt noch mal zurück und trifft seinen Bruder und die reden miteinander. Und der eine Mönch fragt den anderen, ja, wie ist es denn nun? Ist es genauso, wie wir gedacht haben? Oder ist es so ähnlich, wie wir gedacht haben? Und der Mönch, der aus dem Himmel nochmal zurückkam, sagt, es ist totaliter aliter. Es ist komplett anders. Es ist eine ganz neue Weise zu existieren in der direkten Gegenwart Gottes, in einer Schöpfung, die geheilt ist von allen ihren Wunden, wo alle Beziehungen nicht mehr zerbrochen sind, wo der Tod nicht mehr regiert, aber wo es nicht einfach die Fortsetzung der Zeit in der Unendlichkeit ist, sondern die ganz neue Weise, vor Gott zu existieren, die wir wirklich, man merkt, ich komme ins Stammeln, das ist auch vollkommen angemessen, dass ich jetzt ins Stammeln komme, weil wir können es nicht besser beschreiben. Aber in der Negation schon. Ich bin mir gewiss, dass es nicht so ist, dass einfach das Jetzige in Unendlichkeit fortgeführt wird. Es gibt ein paar spannende Überlegungen, die ich gerne teile. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass im Himmel Fußball gespielt wird, aber das gehört jetzt, glaube ich, nicht hierhin.
Das können Sie gerne ausführen. Also ich finde den Gedanken erhebend.
Ich glaube lieber nicht. Nee, ich glaube lieber nicht.
Einfach nur, ich fühle mich gerade so 17 Jahre zurückversetzt, weil ich glaube, ich hätte jetzt vor 17 Jahren, als ich noch kein Christ war, jetzt gerade große Augen bekommen, weil ich mir dachte, hä? Also Fußball im Himmel, also das ist doch eher, ihr Christen nicht irgendwie so was Abstraktes so im Kopf? Also ich glaube, so ein Wolkenmeer, davon ging ich damals auch nicht aus. Aber irgendwie, also nichts Konkretes. Ich glaube, das, glaube ich, so war meine Denke, wie denn so das christliche Jenseits, die Hoffnung auf die Christen hinleben, so ist. Wie ist es denn? Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, man kann es nicht genau beschreiben, aber so ist es offenbar nicht, oder?
Na, es gibt diese schöne Geschichte vom Münchner im Himmel, von dem Bierkutscher, der in den Himmel kommt und sich dort so furchtbar langweilt, weil er den ganzen Tag auf der Wolke sitzt und Halleluja singen muss. Und er gibt sich ja anfangs noch richtig Mühe, aber irgendwann hält das nicht mehr aus und Gott hat ein Einsehen und schickt ihn zurück auf die Erde. Das ist genau dieses Bild von einem etwas langweiligen Himmel, wo nur frohlockt und gesungen wird. Ich lese meine Bibel manchmal etwas schräg, nämlich von hinten nach vorne und sage, das, was da am Anfang beschrieben wird, das Kapitel von dem großen Garten, in dem die Menschen in Eintracht beieinander sind und wo Gott gar nicht genug tun kann, um ihnen das Leben schön zu machen, wo es Früchte gibt und Sonne und Tiere und alles wirklich harmonisch und friedlich zugeht, das ist für mich kein Blick in die Vergangenheit, sondern ein Blick in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass die neue Welt, dass das ewige Leben so ein langweiliges Wolkenparadies ist, sondern eine intakte Welt. Und von daher, ich kann mir, um nun doch mal ein bisschen zu spekulieren, nicht nur über den Fußball, ich kann mir gut vorstellen, dass wir arbeiten, aber eben nicht mehr entfremdet arbeiten, nicht mehr bis zur Erschöpfung und mit frustrierenden Ergebnissen und um den anderen auszustechen. Also all das, was wir über Sinn gesagt haben, kann ich mir für den Himmel wunderbar vorstellen. Wir werden in liebevollen Beziehungen miteinander umgehen. Wir werden vor Gott sein und uns gar nicht satt sehen können an der Schönheit, die es da gibt. Und wir werden Dinge tun, die sinnvoll sind und die erfüllend sind, nicht mehr in Konkurrenz zueinander, sondern in Harmonie miteinander. Also das Bild des Himmels ist für mich jetzt nicht so, dass ich jetzt praktisch Gemälde davon malen könnte, aber ich stelle es mir farbig, lebendig, handfest vor und nicht irgendwie wolkig. Und ich singe auch nicht so furchtbar gerne. Also von daher, nee, muss nicht sein. Ich weiß, jetzt habe ich alle Musiker gegen mich aufgebracht und alle Worship-Lieder. Ich kann es nicht ändern, es ist einfach so.
Mir kommen noch zwei Fragen, Herr Herbst. Das erste ist, wenn wir über den Himmel nachdenken und Sie hatten vorhin das Wort spekulieren erwähnt, dann kann man sich ja denken, ja, also ich kann mir auch schöne Vorstellungen machen und Hoffnungen haben, aber warum sollten die wahr sein? Also ich habe auch viele Hoffnungen in meinem Leben, aber das macht die ja noch lange nicht wahr und seien sie noch so schön. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass das, was Sie da lesen, dass das tatsächlich mal Realität wird?
Mir gibt das die Hoffnung, dass es schon einmal Realität geworden ist, und zwar in einer ganz einzelnen Situation, die aber so ikonisch, so bedeutsam ist, dass sie für mich praktisch die Gewähr dessen ist, was ich glaube. Und das sind nicht die wenigen Schilderungen am Ende der Bibel über die goldenen Tore und die Gassen aus Perlen und so weiter. Das finde ich gar nicht so furchtbar attraktiv, sondern das Bild, das ich vom Himmel, von der neuen Welt, vom ewigen Leben habe, ist geprägt durch das Auftreten des Jesus von Nazareth. Durch seine Art, die Kranken zu heilen, die Hungernden zu speisen, den Schuldigen zu vergeben, die Getrennten zusammenzuführen, Menschen aus allen Winkeln zusammenzurufen, die nie miteinander Freundschaft gepflegt hätten, und jetzt sind sie plötzlich ein Jüngerkreis. Also in dem, was durch Jesus in die Welt gekommen ist, sehe ich den Vorschein dessen, was Gott am Ende der Zeit schaffen wird. Es ist dieses Jesus-Bild, das mich an der Stelle bestimmt und nicht abstrakte Spekulationen.
Letzte Frage, jedenfalls von meiner Seite. Was gibt Ihnen Hoffnung für die Gegenwart? Oder sagen wir mal die jüngere Zukunft? Also wenn wir jetzt nicht an neuen Himmel, neue Erde denken, sondern für 2026, 2027 in Deutschland, in unserem Land. Gerade wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann nehmen die Krisen zu und auch gefühlt die Zeiten zwischen diesen Krisen werden kürzer und auch das Lebensgefühl vieler Menschen scheint pessimistischer geworden zu sein. Das ist zumindest so eine generelle Wahrnehmung, die ich habe und ich glaube, die auch viele Menschen teilen würden. Was gibt Ihnen da Hoffnung?
Ja, bei dem Lebensgefühl der Menschen gibt es ein ganz interessantes Detail. Die Sorge nimmt zu, dann beim Sorgenthema wieder, was angesichts der Weltlage ja auch sehr verständlich ist. Aber gerade die Deutschen sind besorgt, was die Welt angeht, aber bei der persönlichen Lage sind sie ganz zufrieden. Weil sie immer noch, ich glaube, wir leben da immer noch von der Dividende der Nachkriegszeit und des Wohlstands, der da aufgebaut worden ist, sodass dieses Krisengefühl im individuellen Bereich bei der Mehrheit der Menschen noch gar nicht angekommen ist, außer bei denen, die in prekären Verhältnissen leben müssen. Da ist es anders. Aber wenn man jetzt so eine Befragung in der Bevölkerung macht, sagen immer noch sehr viele Leute, also der Welt geht's schlecht, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Und entsprechend für die Welt, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung haben darf, für mich selber als alles gut, alles in Ordnung. Wir unterscheiden mit dem Bochumer Theologen Günther Thomas drei Arten von Hoffnung. Das eine ist die endliche Hoffnung. Ich hoffe, dass mein Leben einigermaßen gut weitergeht. Das andere ist die radikale Hoffnung, da haben wir eben drüber gesprochen, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dann spricht Günther Thomas von einer dritten Hoffnung. Und die nennt er die verwandelnde Hoffnung. Und da sagt er, das ist die Hoffnung, die jetzt und hier zupackt, weil sie vom Ende her weiß, Gott wird es gut machen. Und das ist für mich eine spannende Sache, anzuerkennen. Und mir geht es so, ich bin jeden Tag morgens, wenn ich die Zeitung lese, erstmal wirklich, wirklich nicht gut drauf. Ich finde vieles im Augenblick verrückt. Und ich gehe jetzt nicht ins Detail, um niemanden zu ärgern, der vielleicht eine andere politische Meinung hat als ich. Aber ich finde vieles gerade wirklich verrückt und besorgniserregend. Und dann gibt es diese beiden Dinge. Das eine ist, im Blick auf das Ende, das ich hoffe, weiß ich, dass diese Welt von Gott immer noch über dem Abgrund gehalten wird. Und in all den Krisen der letzten Jahrhunderte immer über dem Abgrund gehalten wurde. Es gibt furchtbare Dinge. Wir sprechen hier einen Tag nach dem schrecklichen Anschlag auf Jüdinnen und Juden in Australien, in Bondi Beach. Es gibt Dinge, die sind so entsetzlich, dass man sie gar nicht wahrhaben möchte. Und trotzdem glaube ich, dass Gott nicht zulassen wird, dass diese Erde einfach so, jetzt sage ich es mal frech, zum Teufel geht. Das ist aber nicht ein Ruhekissen für mich, sondern das ist die Verpflichtung, solange diese alte Erde läuft und besteht, meinen kleinen Beitrag zu leisten und die zu unterstützen, die größere Beiträge leisten, um in dieser Welt Dinge zum Besseren zu bewegen. Also das ist eine ganz, wie ich finde, anstrengende Haltung, für die ich jetzt hier werbe, nämlich sich wirklich diese Dinge zuzumuten, die uns die Nachrichten ins Haus und in die Seele schreiben. Und dann aber diese Schritte zu gehen, zu sagen, ich glaube an ein gutes Ende. Ich glaube, dass bis dahin bei allem Schrecklichen diese Welt über dem Abgrund gehalten wird. Und jetzt lasst uns gucken, was wir machen können. Wen wir unterstützen, wen wir fördern wollen. Wer muss jetzt Rückenwind von uns kriegen? Wer braucht eine Spende? Welche Initiative braucht meine Mitarbeit? Das ist das, was Günther Thomas diese verwandelnde Hoffnung meint. Die glaubt nicht, dass wir die Welt in ein Paradies verwandeln werden. Das werden wir nicht tun. Der holländische Theologe Stefan Paas sagt, Babylon wird immer Babylon bleiben. Auch wenn wir das Beste der Stadt suchen, wird Babylon Babylon bleiben. Aber in diesem Babylon das Beste der Stadt zu suchen, das ist für mich eine lebendige Hoffnungshaltung. Eine Hoffnung, die sagt, alles wird gut und sich dann ins Sofa lehnt und sagt, jetzt kann die Welt vorher meinetwegen zum Teufel gehen. Das ist keine christliche Hoffnung.
Das ist ein starkes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Herbst. Das war wieder mal ein faszinierendes Gespräch. Und dass man die Themen Sinn, Sorgen und Hoffnung in unter einer Stunde behandelt, sucht sicherlich auch seinesgleichen. Vielen, vielen Dank dafür.
Sportlich war das, sportlich.
Ja, sportlich eingestiegen, sportlich durchgezogen, also ein roter Faden ist erkennbar. Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge denkt. Sicherlich sind noch einige Fragen da und da kann man noch viel Vertiefendes dazu sagen und besprechen. Lasst uns gerne eure Fragen da, eure Gedanken zu dieser Folge und dann wollen wir uns damit gerne auseinandersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.